Ich lese aus dem Markus-Evangelium den Text, wo auch die Losung, die Jahreslosung drin vorkommt. Markus-Evangelium, Kapitel 9, vom Vers 14. Danach kam er zu seinen Jüngern und sah eine große Menge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald das ganze Volk ihn sah, staunten sie sehr, und sie liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was besprecht ihr mit ihnen? Aber einer aus der Menschenmenge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht, und er hat einen stummen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er antwortete ihm: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Sofort, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Er fragte den Vater: Wie lange hat er das schon? Er sagte: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du etwas kannst, so erbarme dich über ihn. Hilf uns. Jesus sagte zu ihm: Wenn du glaubst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menschenmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sagte zu ihm: Du stummer, tauber Geist, ich gebiete dir, fahr aus von ihm und fahr nie mehr in ihn hinein. Da schrie er, riss ihn sehr, fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass auch viele sagten: Er ist tot. Jesus aber griff ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand da. Ich möchte mit euch über das Wort nachdenken: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das Wort ist ein inniges Gebet. Ein Gebet von einem Vater, der eigentlich längst nicht mehr geglaubt hat, dass sein Sohn noch gesund werden könnte. Heil werden, wieder neu werden, ein gesundes Leben haben. Ich kann dem Vater nachfühlen. Es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo man denkt, es kann sich nicht mehr verändern. Es wird immer so bleiben. Oder es wird auf jeden Fall sicher nicht mehr besser. Momente, in denen man einfach resigniert, nicht mehr glaubt, dass es noch besser werden könnte. Da gibt es ganz viele Lebensbereiche. Ich möchte euch einen, der mich sehr betroffen macht, erzählen. Als mein Sohn 20 war, ist er immer wieder in den Ausgang gegangen. Das machen junge Leute. Und das ist auch okay. Wo sonst lernt man eine Frau kennen? Ausgang muss ja nicht zwingend irgendwo eine Party sein, wo es viel Alkohol gibt. Das war aber bei ihm leider der Fall gewesen. Bier hat eine grosse Rolle gespielt. Alkohol, wenn man zu viel davon konsumiert, kann wie ein böser Geist sein, der einem umzieht. Mal ins Wasser, mal ins Feuer. Das war bei ihm nicht so gewesen. Er hat sich auch ziemlich gut unter Kontrolle gehabt während der Woche. Doch es hat immer wieder Wochenende gegeben, wo er sein Leben einfach durcheinander gekommen ist. Und ab und zu ist es vorgekommen, dass, wenn ich am Sonntagmorgen aufgestanden bin, zu meinem Gottesdienst zu gehen, er heimgekommen ist. Und in einem Zustand, der einem als Vater nicht unbedingt gefreut. Das hat mich traurig gemacht. Aber ich hatte irgendwie auch keine Hoffnung, dass sich irgendwann etwas ändert. Ich habe wie resigniert. Ich habe es einfach angenommen. Es ist halt so. Ich habe auch nicht mehr dafür gebetet. Das Zeitchen habe ich noch dafür gebetet. Aber irgendwann habe ich gedacht, ja, das gehört jetzt halt zu meinem Sohn. kann aufgeben. Mit der Zeit habe ich dann eher angefangen, für mich zu beten, Herr, hilf mir, gib mir Liebe und Geduld in diesem Moment. Gib mir Kraft, das auszuhalten. Ich kann dem Vater in dieser Geschichte nachfühlen, wie es ihm gegangen ist, wenn sein Sohn so richtig hin und her geschrissen worden ist, von dem bösen Geist, wie es heisst, von dem stummen Geist. Sicher hat er, wie ich, immer wieder gebetet, Herr, erbarm dich über ihn. Aber im Herzen, tief im Herzen, hat er nicht mehr geglaubt, dass sich wirklich etwas verändern kann. Eine Resignation. Das muss nicht nur in Bezug auf eine andere Person sein, das kann auch in Bezug auf einen Job sein, einen Chef oder eine Arbeitssituation. Und denkt, das ist jetzt halt so bei mir. Oder vielleicht auch ein Lehrer oder eine Lehrerin, die ist halt so, da ändert sich nichts mehr. Oder ein Mitarbeiter, denkt man, der ist halt so. Menschen aber können sich ändern. Situationen können sich verändern. Gott kann eingreifen. Glauben wir das? Sind wir überzeugt, dass Gott etwas ändern kann? Für mich ist das Gebet dann mehr zu einer Beruhigungstablette geworden. Weil ich enttäuscht war über mich selber, dass ich nicht mehr geglaubt habe. Aber ich habe nicht aufgehört zu beten. Ich habe Gott gleich gesucht in meiner Not. So wie der Vater auch Gott gesucht hat. Oder die Jünger gesucht hat. Ich würde mich nicht als Ungläubige bezeichnen. Aber vielleicht als Kleingläubige beschreiben. Glauben kann gross und klein sein. Unglauben ist ein wirklich sehr starkes Wort. Jesus aber braucht es in dieser Geschichte. Er sagt zum Vater und den Leuten, die rundherum gestanden sind, das sind die Jünger, die Jüngerinnen und die Gelehrten, die Schriftgelehrten. Er sagt ihnen, o du ungläubiges Geschlecht. Ungläubiges Geschlecht ist eine sehr starke Bezeichnung. In der Regel sind Ungläubige nur die Heiden gewesen, die den Gott Abrahams nicht kennt haben. Jesus sagt den versammelten Menschen eigentlich indirekt oder durch die Blume, ihr seid wie Heiden. Ihr kennt die befreiende Kraft von Gott nicht. Ihr kennt in der Geschichte das Wohl der Geschichte, wie wir rausgeführt worden sind als Volk aus Ägypten. Aber da, im Alltag, sehen das nicht mehr, wie Gott kann befreien, kann erlösen, kann verändern, neue Situationen schaffen, euch kann rausführen aus eurer eigenen Not. Ich denke, auch keiner von den damals Anwesenden hat sich selber als Ungläubiger bezeichnet. Versetzen wir uns einfach einen ganz kurzen Moment in die Geschichte hinein. Probieren wir es. Vielleicht gelingt es uns. Jeder für sich ganz allein. Du kannst eine Rolle wählen. Du kannst der Vater sein. Vielleicht bist du ein Vater und hast so einen Sohn oder so ein Kind, der dir Sorgen bereitet. Der vielleicht krank ist. Vielleicht sogar eine Behinderung hat. Oder vielleicht eine Not, die dich sonst belastet, wie ich vorher davon erzählt habe. Vielleicht bist du eine Jüngerin, die alle Kraft gehabt hat, um anderen zu helfen, aber es hat sich einfach nichts verändert im Leben von diesen Menschen. Du hast gebetet, hast deine ganze Gebetskraft investiert. Ja, sind zwei Zweite zusammengekommen und haben gebetet, aber es hat sich nichts verändert. Vielleicht bist du so eine Jüngerin oder so ein Jünger, der so am Betten ist, mit Menschen unterwegs ist und Not von anderen möchte lindern. Vielleicht fühlst du dich als Gelehrter. Du weißt es. Wie es eigentlich sollte gemacht haben, was der richtige Glauben ist, was der wahre Glauben ist. Du bist da zum Kontrollieren, zum Schauen, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht, dass nichts Falsches gesagt wird. Vielleicht fühlst du dich auch in der Rolle vom Sohn. Du möchtest von etwas frei werden, wo dir schon jahrelang anheftet. Wir tauchen ein für einen kurzen Moment. Einfach in die Rolle, die ihr für euch ganz selber wählt, wo ihr eben drin steht. Die einzige Rolle, die ihr nicht besetzen könnt heute Morgen, ist die von Jesus. Die ist schon besetzt. Christus ist da. Christus war dort gewesen. Geht davon aus, dass ihr für euch eine Rolle gefunden habt. Jetzt bleiben wir in dieser Rolle, in dieser Geschichte, in dieser Zeit. raus aus unserem Leben, mitten in der Geschichte hinein. Jetzt hören wir Jesus zu uns sagen, O du ungläubiges Geschlecht. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich noch bei dir sein? Wie lange muss ich dich noch ertragen? Wie hört sich das an als Vater? Als Vater, der seit Jahren, Jahrzehnten um Heilung um seinen Sohn ringt. Wie hört sich das an für einen Jünger, der gerade eben alles da hat, seine letzte Gebetskraft gegeben hat, alle Energie drin hineinbuttert hat? Wie hört sich das an als Gelehrter? Oder gar als Sohn, der in dem Moment richtig geplagt wird, herausgefordert ist von dem stummen Geist? Welches Gefühl steigt in dir auf, wenn du hörst Jesus sagen, O du ungläubiges Geschlecht? Zustimmung? Enttäuschung? Zweifel, Selbstzweifel? Unverständnis, Gleichgültigkeit? Oder sogar Wut oder Ärger? Was steckt in dir ein? Würdest du nicken oder den Kopf schütteln? Wir gehen wieder raus aus unserer Rolle, aus dieser Geschichte raus. Wir sind wieder da, ganz da, im Gottesdienst bei uns. Was nehmen wir mit aus dieser ganz kleinen Übung? Wie fühlt es sich an, von Jesus als Ungläubiger bezeichnet zu werden? Es würde sich sicher lohnen, jetzt so eine Austauschrunde zu machen und miteinander einfach darüber zu reden. Aber ich glaube, der bessere Platz für so etwas ist der Hauskreis. Vielleicht im kleinen Kreis nach dem Gottesdienst. Jemandem, wo du das anvertrauen kannst, wo du kannst über das reden. Wie fühlt sich das an? Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Schiesst Jesus mit der Titulierung, oh du ungläubiges Geschlecht, nicht übers Ziel raus? Immerhin sind die meisten Anwesenden beschnittene Juden gewesen. Sie als Ungläubige zu bezeichnen, grenzt an eine Beleidigung. Jesus, ist da nicht ein bisschen provokativ? Hat er sein Misstrauen, das er beobachtet hat, unter diesen Leuten nicht ein bisschen diplomatischer können vermitteln? Ich stimme Jesus durchaus zu, im Kern der Botschaft, ja. Misstrauen gegen Gott ist die Wurzel von allem Übel. Das lernt uns ja Geschichte schon von Adam und Eva. Misstrauische Unglauben trennt von Gott. Aber wäre es nicht besser gewesen, Jesus wäre so wie ein Schweizer Botschafter auftreten, ein bisschen diplomatischer. Statt aus einem kurzen Satz drei schöne Sätze zu machen. Oder wie es der Philipp vorher gesagt hat, die Sache ein bisschen umschreiben. So im Sinn von, werte Anwesende, liebe Jünger. Die Situation erschüttert mich. Ich sehe, ihr kommt mit eurem traditionellen Glauben nicht weiter in dieser Situation. Und obwohl ihr eigentlich schon längst dazu ausgebildet wäret, hilfe ich euch gern nochmal weiter. Ist euch das recht? Wer ist dafür? So wäre es doch gewesen. So hätte es doch können machen, der Jesus. Viel weniger formal ist er aber gewesen. Eben ein bisschen bodenständiger. So wie eben ein bodenständiger Emmentaler. Wenige Worte, zack, auf den Punkt gebracht. Direkt. Unverblümt. Er hat aber etwas ausgelöst mit seiner klaren, einfachen Direktheit. Nämlich der Schrei vom Vater, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Wäre vielleicht nicht angesprochen worden auf sein Unglauben, wäre vielleicht das Gebet gerne nie so ausgesprochen worden. Unglauben ist ein weit verbreitetes Phänomen in unseren Tagen. Es greift um sich wie eine Epidemie. Es befällt immer wieder Leute und sie lassen ihr Gottvertrauen los. Viele haben es so ein bisschen ähnlich wie der Apostel Thomas. Im Johannesevangelium können wir das nachlesen. Wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmal hineinlegen kann. Und meine Finger in seine Speerwunde, dann kann ich nicht glauben. Das hat der Thomas gesagt. Viele glauben nur noch, was sie sehen mit eigenen Augen oder was greifbar ist, was fassbar ist mit Händen. Sie wollen wieder Thomas mit eigenen Augen sehen und anfassen. Dann können sie glauben. Dann können sie glauben auch, dass Gott ist. Wenn man den Gott auch wirklich anlangen und begreifen kann. Wenn nicht, gehen sie am Kreuz vorbei und sagen, steig ab, Jesus. Dann glaube ich an dich. Steig ab vom Kreuz. Dann glauben wir, dass du der Sohn Gottes bist. Würde er aber absteigen oder wäre er abgestiegen, hätte sie gesagt, Jesus, das war nur ein fauler Trick gewesen, du da mit dem Kreuz. Später bleiben später. Oder können sie sich nicht auch doch verändern? Für Jesus ist der verachtende Unglaube, den er erlebt hat, eine Tortur gewesen, ein Martyrium. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Aber er wollte eine Tür zum Glauben aufmachen. Und das ist ihm auch gelungen. Damit wir auch heute an Erlöser Gott können glauben. Doch, wie er damals gesagt, hat sich kaum einer als Ungläubiger bezeichnet. Als Kleingläubiger vielleicht, so wie ich. Hätten die Gelehrten dort mal einen Moment Zeit bekommen, zum Reden, was der Markus ihnen aber nicht gewährt, hätten sie sicher etwa in folgender Art und Weise geredet. Ich rede als Gelehrte. Los mal, Jesus, du gehst viel zu weit. Wir sind nach dem Gesetz beschnittene Pharisäer. Du kannst uns nicht als Ungläubige bezeichnen, das geht nicht. Jesus, wir stehen für den rechten Glauben, für den wahren Glauben. Wir achten das Gesetz, wir halten das Gesetz, wir verzehnten sogar den Kümmel, wo in unserem Garten wächst. Wir sind überzeugt, dass das Leben nach dem Gebot uns gerecht macht vor Gott. Wir heiligen den Tempel, uns sind die Ritual wichtig. Wir opfern im Glauben. Wenn da einer ungläubig ist, Jesus, dann bist du am ehesten du. Du gehst viel zu weit. Du gehst zu weit mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Du gehst über die Grenzen der Tradition raus. Du vergisst. Vergehen kann man nur im Tempel mit Opfern. Du vergisst ja jedem. Da. An jedem Moment. Du machst Menschen gesund, das machen nur Priester im Tempel, können Menschen für gesund und heil und rein erklären. Du bist auf keinen Fall der Gesalbte Gottes. Nein, Jesus. Du überspannst den Bogen vom Glauben. Du gehst zu weit, du glaubst viel zu viel. Du bist ein Ungläubiger. Du hast Gottes Wort überspannt und vertrüllt. Wie sich später herausgestellt hat, sind es genau die gelehrten Pharisäer gewesen, wo Jesus als Gefahr für den wahren Glauben betrachtet haben. Sie sind sich einig gewesen, den Jesus, den müssen wir zum Schweigen bringen. Weil sonst das ganze Volk verführt wird. Besser der stirbt, als das ganze Volk wird verführt und fällt vom richtigen Glauben ab. Das Opfer muss sein. Der Markus, Evangelist, hat an dieser Stelle aber nicht den Pharisäer das Wort gegeben. Nein, auf keinen Fall. Die gehören nicht in die Geschichte hinein. Sie bleiben stumm, sie sagen nichts. Sie können sich nicht äußern. Sondern der Evangelist gibt dem leidenden Vater das Wort. Und er zeigt uns das Gespräch zwischen dem leidenden Vater und Jesus. Der steht mit seinem Sohn, der eben gepackt wird, vielleicht am Boden liegt, sich schüttelt. Oder starr ist vor Jesus und Jesus fragt ihn, wie lange geht das schon so? Und der Vater gibt so eine Antwort. Seit er ein Kind ist, es ist schon immer so gewesen, ich kenne es nicht anders. Es passiert immer wieder. Der Vater wird ermutigt durch das Nachfragen von Jesus. Und er sagt, wenn du etwas kannst, er meint, wenn du etwas kannst tun, so erbarm dich über ihn. Hilf uns. Hilf uns aus dieser Not, aus dieser Situation raus. Und Jesus sagt, wenn du kannst. Und gibt ihm zur Antwort, dem Glaubenden ist alles möglich. Der Vater ruft, ich glaube, Jesus, ich glaube. Erlöse mich von meinem Unglauben, ich glaube es. Niemand und nichts hat über all die Jahre können helfen. Jesus hat den Unglauben gespürt, hat aber in dem Moment eine Tür aufgestoßen im Glauben und hat gesagt, am Glaubenden ist alles möglich. Die dicke Mauer ist wie zerbrochen. Und die Tür ist wenigstens durch sie durch aufgegangen. Am Glaubenden ist alles möglich. Und die Reaktion vom Vater war, ich glaube. In dem Moment ist der Glaube in sein Leben hineingekommen. Nicht mehr sein eigener Glaube oder eben sein Unglauben, sondern der Glaube von Jesus, dass Gott alles möglich ist, ist in dem Moment in seinem Herzen aufgekeimt. Nicht mehr sein Glaube, sein menschlicher Glaube, sondern der göttliche Glaube, dass sich alles kann verändern und kann neu werden. Auch ein Mensch, der seit Geburt an ein Leiden hat. Jesus ist es gelungen, seinen Glauben mit dem Mann zu teilen. Der Glaube von Jesus hat angefangen, Leben im Herz von dem Mann. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, ich glaube. Ich glaube, dass Gott alles möglich ist. Neue Kraft ist ins Leben hineingekommen durch den Geist. Der Geist Gottes ist in dem Moment wie reingefallen ins Herz von dem Mann oder reingesprochen worden. Ich glaube, es hat sich etwas gewandelt. Nicht mehr der dogmatische Glaube, ich weiss, was richtig ist, sondern ich vertraue auf dich. Der Glaube ist zu einer Beziehung geworden, dass der Jesus jetzt vor ihm steht und er glaubt hat, dass der Jesus ihm wirklich helfen kann. Das gilt auch für uns. Glaube ist viel mehr als apostolische Glaubensbekenntnis auswendig wissen und können aufsagen. Das ist gut und auch nicht falsch. Doch Glaube ist viel mehr. Nämlich zu dem Gott, den wir uns dazu bekennen, den können wir uns auch mit dem leben. Mit dem können wir unterwegs sein. Der kann in unserem Leben etwas wirken. Der Glaube ist mehr als eine Liste von gemeinsamen Bekenntnissen. Der Glaube wird zu einer gelebten Verbindung mit Gott. Zu einer gelebten Verbindung mit Jesus Christus, dem Herr, dem Erlöser. Er kommt und lebt durch den Glauben in unseren Herzen hinein. Er ist unsere Herzinnigkeit. Glaube ist etwas, das in unserem Herz geboren wird. Etwas, das geboren wird, fängt klein an und wächst. Glaube ist nicht etwas, das da ist und ganz gross ist, sondern Glaube kann auch klein sein. Glaube kann auch schwach sein. Und Glaube kann aber wachsen. Glaube kann gross und stark werden. Glaube kann so gross werden, dass wir überzeugt sind, dass Gott auch Unmögliches tun kann. Wir sind Gläubige geworden, oder wir nennen uns Gläubige. Oft erdreist man uns, andere Ungläubige zu betiteln. Manchmal zu Recht, manchmal auch nicht zu Recht. Was macht denn der Jesusgläubige aus? Ich denke, was uns ausmacht, ist, dass wir eine Veränderung durch den Glauben erleben können. Dass wir den Jesus erleben, dass wir den Glauben im Herzen tragen. Dass wir immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr, schau meine Not, schau meinen Kummer, schau meine Angst. Hilf mir, mach mich neu. Vieles wird möglich. Auch wenn es nicht mehr vorstellbar ist für uns. Manchmal glauben wir nicht mehr, dass ein Mensch kann verändert werden oder eine Situation kann verändert werden. Man könnte es uns einfach nicht mehr vorstellen. Doch wenn wir Geschichte in der Bibel lesen, dann wächst der Glaube oder er kann wach werden. Dass der Vater viel mehr kann tun auch, als dass wir bitten oder uns noch vorstellen können. Das Paradebeispiel, wo der Paulus braucht im Römerbrief, ist der Abraham, Vater des Glaubens. Er schreibt vom Abraham zusammenfassend: Und nicht schwach im Glauben sah Abraham einen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und verzweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch tun zu mag. Wenn man die Geschichte von Abraham lesen, sie ist kurz in Erinnerung gerufen, dann merken wir, dass in dieser Geschichte auch Gott in sein Zelt, in sein Haus und mit der Sarah im Zelt war. Also eine persönliche Gottesbegegnung hat Abraham gehabt. Wie der Vater im Evangelium. Gott ist eingekehrt in sein Haus und er hat mit ihm geredet und hat ihm das zugesprochen. Und aus dieser lebendigen Begegnung ist der Glaube gewachsen, dass sogar Unmögliches möglich ist. Nun, ich weiss, dass die meisten da nicht Hunderte sind. Also euer Glaube hat schon noch ein bisschen Zeit zum Wachsen. Mit Hunderten ist man dann etwa so weit, dass man glaubt, dass Gott alles Unmögliche tun kann und man mit Hunderten noch Kinder bekommt. Niemand von uns würde das glauben. Aber das ist der Bibeltext, das war der Glaube von Abraham, das Zeugnis von Paulus. Dass man mit Hunderten, dass Gott das Unmöglichste möglich machen kann, dass sogar eine Jungfrau schwanger wird. Nun, jeder hat seine eigene Glaubensgeschichte. Ich freue mich, eure zu hören. Wo sind ihr gewachsen im Glauben? Wo sind ihr stark geworden? Wo sind ihr verändert worden? Wo ist der Glaube in euer Herz hineingekommen? Ich bin gespannt. Wir werden eine Serie haben in diesem Jahr, wo wir so Glaubensgeschichten voneinander hören können. Und wir freuen uns auf einzelne Zeugnisse von euch, wo wir merken, wie Glaube lebendig geworden ist. Glauben teilen meint uns auch Zugang geben zum Glauben in eurem Privaten. Glaube ist nicht mehr privat, sondern etwas Öffentliches. Wir sehen das Persönliche, wo glaubensfördernd ist, auch im Leben von Thomas. Jesus ist sehr barmherzig. Er ist als Auferstandener erschienen, hat dem Thomas gesagt, leg deine Hand in meine Wunde. Schau es an. Seh mich, berühr mich, versteh mich. Der Thomas hat in dem Moment angefangen, Gott anbeten und hat gesagt, ich habe jetzt gesehen und ich habe verstanden. Und Jesus sagt, selig sind alle, die nicht gesehen und doch glauben. Der Thomas hat es nicht für möglich gehalten, dass Jesus von den Toten noch verstanden ist. Sein Verstand hat ihm gesagt, so etwas ist nicht möglich. Doch Jesus ist ihm aus Gnade, Barmherzigkeit und Liebe erschienen. Nochmal ist er über Grenzen rausgegangen vom Verstehbaren, vom Glaubbaren und hat ihn geheilt. Zurück zu meiner Geschichte vom Anfang. Der Sommer ist unser Sohn wieder ins Haus zu Wattwil eingezogen. Und eines vom ersten, was Erika gesagt hat, ist, ich bin nicht mehr der gleiche. Und er ist nicht mehr der gleiche. Menschen verändern sich. Und Menschen können verändert werden. Das betrifft ganz besonders den Umgang mit Bier, Wein und Schnaps. Wie ist das gekommen? Gott hat ihm einen Schatz zur Seite gestellt. Die geht zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber sie glaubt, dass Gott ein gnädiger Erlöser ist. Und die Frau macht ihn glücklicher als Bier, Wein und Schnaps zusammen. Gott kann tatsächlich Situationen verändern, denn auch wenn wir nicht mehr glauben. Gott kann Menschen verändern und eingreifen auf eine Art und Weise, wie wir das nicht verstehen können. Glaube ich, dass Gott ein Erlöser Gott ist? Und Situationen kann verändern über mein Bitten, über mein Glauben. Glaube ich, dass Gott andere Menschen uns kann zum Segen setzen. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus wirklich Veränderung möglich sind. Ich glaube, dass er auch Sachen verändern kann, die ich mir gerne ausmalen oder vorstellen kann. Durch Kraft vom Heiligen Geist können Menschen von Abhängigkeit frei werden. Durch die Liebe Gottes können Leben neu ausgerichtet werden. Und durch den Glauben können selbst gebrochene Beziehungen wieder heil werden. Ich glaube, dass Gott Menschen anrührt und für sie ein neues Leben parat hat. Amen. Möchtet miteinander Gott jetzt anbeten. Während dieser Anbetungszeit habt ihr die Gelegenheit, aus Abendmahl zu euch zu nehmen. Es wird hinter dem Tisch sein. Ich werde es einsetzen nach dem ersten Lied. Es hat dann noch ein bisschen Musik. Ich sage dann noch zwei, drei Worte zum Abendmahl. Ihr könnt dann aufstehen. Und wenn ihr möchtet, das Abendmahl einsetzen, dürft ihr aufeinander zureichen an dem Tisch. Und wenn ihr kein losiges Jahreslos gezogen habt für euch, dann wäre das auch eine Gelegenheit, ein Jahreslos zu ziehen. Nach dem Gottesdienst, und auch während der Anbetung, dürft ihr selbstverständlich auch zueinander stehen, einander segnen und füreinander beten.